ISIS Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 9. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Hörensi di Selak Thailand. Presiden Ermant di Gesellschaften di Beziehung zu behalten. Indonesien verbessert Konkurrenzfähigkeit der Textilindustrie und Textilprodukte. Gapki erwartet die Beschleunigung des Biodiesel-Export nach Europa. Touristen aus Russland und Malaysia interessieren sich wieder für Bali. Indonesien setzt sich zum Ziel Zentren Platz bei den Asian Games 2018 zu belegen. Indonesien ist allgemein Sieger beim Finland Open 2018 und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ermahnt die Gesellschaften, die Beziehung der Freundschaft wieder zu behalten. Die Meinungsverschiedenheit und die unterschiedliche Auswahl bei den allgemeinen Wahlen sollten die Beziehung nicht zerstören. Nach der Meldung der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Presiden Joko Widodo am Sonntag, den 8. April 2018 in Sukabumi, West Java, dass die allgemeinen Wahlen im alle von Jahren durchgeführt wurde, sodass die Gesellschaften diese allgemeinen Wahlen nutzen sollten, um den guten Führer zu wählen. Zurzeit führten einige Regionen in Indonesien die Phase der Wahlen der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister Pilkada durch. Im nächsten Jahr werde Indonesien wieder die Legislativ- und Präsidentschaftswahlen durchführen, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sicherheit durch den Unterschied der Auswahl nicht gestört sei. Präsident Joko Widodo hoffte auch, dass alle Seiten nach den Wahlen wieder vereint sind, um diese Nation zu entwickeln. Das indonesische Industrieministerium hat die Textilindustrie und Textilprodukte als einer der Sektoren, die das Vorbild in der Implementierung der Industrie 4.0 in Indonesien sein werden, benannt. Um deren Konkurrenzleistungsfähigkeit zu fördern, verbessert das Industrieministerium weiter die Qualität der Arbeitskräfte in diesem Sektor, damit sie die Entwicklung der Digitaltechnologie beherrschen können. Das sagte der Industrieminister Erlangga Hartarto am Montag, den 9. April 2018 nach der Meldung der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta. Erlangga Hartarto fuhr fort, die Arbeitskräfte in der Textilindustrie und Textilprodukte zu schaffen, habe das Industrieministerium die Akademie Kommunitas Textil in Solo, Zentraljava. Außerdem führe das Industrieministerium auch die sogenannte Fortbildung 3-in-1 durch. Es sei die Fortbildung der Kompetenzzertifizierung und Arbeitsvermittlung für Operator des Kleidungsmaschinen. Der Minister fügte hinzu, das Industrieministerium veranstalte das Berufsbildungsprogramm, das in verschiedenen Regionen eine Verbindung zwischen den Industrien und Fachoberschulen in verschiedenen Regionen hätten. Die Regierung erörtere zurzeit den internationalen Handel, damit der Einfuhrzolltarif von Textil oder Kleidung von anderen Ländern auf Null gesetzt werden könne. Der Verband Indonesischer Ölpalmenunternehmer GAPKI erwartet die Beschleunigung des Biodiesel-Exports auf den europäischen Markt, nachdem die Europäische Union EU die Auferlegung des Zolls gegen Dumping auf die Biodieselprodukte aus Indonesien abgeschaffen hat. Der Generalsekretär von GAPKI, Togar Sitanggang, sagte der Metro TV News am Sonntag, den 8. April 2018, dazu: Dieser Beschluss habe die Geschäftsleute erleichtert, den Biodiesel-Export durchzuführen. Trotzdem sei die Frage noch nicht voll erledigt, da der Druck gegen die indonesischen Ölpalmen noch in Europa spürbar ist. Togar Sitanggang zufolge werde dies eine neue Sorge hervorrufen, denn es bedeutet, dass das EU-Potenzial zum Nachahmen des US-Schritts zur Verhinderung des Biodiesel-Eintritts aus Indonesien sehr groß sei. Die ausländischen Touristen aus Russland und Malaysia sind wieder daran interessiert, Touristenziele auf Bali zu besuchen. Die Besucheranzahl der Touristen aus den beiden Ländern ist weiter angestiegen. Der Leiter der Zentralen Behörde für Statistik BPS der Provinz Bali, Adi Nugroho, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Denpasar, dass etwa 13.000 Touristen aus Russland im Januar 2018 die Bali-Insel besucht hätten. Das ist eine Steigerung 9.500 im Vergleich zum Dezember 2017. Er sagte dazu weiter, etwa 13.000 Touristen aus Malaysia im Januar 2018 gekommen seien. Sie erreichten Bali über den internationalen Flughafen von Ngurah Rai oder mit dem Reiseschiff bzw. mit Yachten. Adi Nugroho zufolge sei dies ein Beitrag der russischen und malaysischen Touristen von 3,6% der gesamten Besucheranzahl an ausländischen Touristen nach Bali mit etwa 358.000 im Januar 2018. Indonesia setzt sich zum Ziel, den 10. Platz bei den Asiatischen Spielen Asian Games 2018, die im August bis September stattfinden werden, belegen zu können. Das sagte der indonesische Minister für Jugend und Sport Imam Nahrawi am Sonntag, den 8. April 2018 in Kediri, Ostjava. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Minister Imam Nahrawi, dass die Regierung sich auf die Erledigung des Baus der Sportstätte für die Asian Games 2018 fokussiere. Außerdem fokussiere sie die Regierung auf die Vorbereitung der Athleten, die bei diesen Asiatischen Spielen 2018 spielen würden, damit sie das Image Indonesien verbessern könnten. Indonesien ist es gelungen, allgemein Sieger bei Badminton-Turnier Finland Open 2018 zu werden. Indonesien errang 3 von 5 gewetteiferten Titeln beim Finale im Fantan Energia Arena Fanta Finland am Sonntag, den 8. April 2018. Nach der Meldung der Badminton Föderation ist es Indonesien gelungen, den Titel in gemischten Doppelspiel, Damen-Einzelspiel und Herren-Doppelspiel zu erhalten. Im gemischten Doppelspiel ist es dem Far Alfian Eko Prasetyo Marcela Gisha Islami gelungen, das gemischte Paar aus Indonesien Akbar Bintang Cahyono Winnie Octavina Kandau mit 21-18-21-16 zu besiegen. Im Damen-Einzelspiel hat die indonesische Spielerin Giro Gira Mariska Tunjung auch die Spielerin aus Indonesien Ruseli Hartawan mit 21-7, 21-13 besiegt. Im Herren Doppelspiel hat die Herren Doppelspieler Akbar Bintang Cahyono und Muhammad Reza Fahlevi die Spieler aus Indonesien Rehan Naufal Kus Haryanto und Pramudya Kusuma Wardana Rianto mit 21-14, 21-17 besiegt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.957,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.420,42 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.752 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Tag der Luftwaffe. Der 9. April ist der wichtige Tag der indonesischen Luftwaffe TNI AU. In jener Zeit veröffentlichte der erste indonesische Präsident Soekarno im Jahre 1946 die Gründung der TNI AU. Der 9. April wird als der Tag des Nationalfluges. Die Gründung der TNI AU kann mit der Gründung der Volkssicherheitsbehörde BKR am 23. August 1945 nicht getrennt werden. Danach am 5. Oktober 1945 änderte sich BKR zu Volkssicherheitstruppen TKR. Diese Luftwaffe wurde damals TKR benannt. Es ist Luftfahrtbüro unter dem Luftkommodore Suryadi Suryadharma als erster Stabschef der Luftwaffe. Am 23. Januar 1946 wurde TKR zur Truppe der Indonesischen Republik geändert. Als Erweiterung der Entwicklung der Luftwaffe wurde die Truppe der Indonesischen Republik des Luftfahrtbüros am 9. April 1946 abgeschafft und wurde die Luftstreitkräfte der Indonesischen Republik geändert. Seit jener Zeit wurde der 9. April als der Gründungstag der indonesischen Luftwaffe TNI gefeiert. Nicht nur der Prozess der Gründung der TNI AU ist so kurz, nämlich 7 Monate nach der indonesischen Unabhängigkeit, hatte die TNI AU auch in jener Zeit Gebrauchsflugzeuge vom Typ Cureng, Nishikoreng, Gunte und Hayabusa, die aus der Beute der japanischen Truppen kommen. Die Anzahl der Flieger und Techniker ist sehr begrenzt. Trotz des beschränkten Ausrüstungssystems konnte die TNI AU einen Erfolg in der indonesischen Kampfgeschichte. Zum ersten Mal wurde das Flugzeug mit der Fahne rot-weiß-merah-putih am 27. Oktober 1945 von Luftkommodore Agustinus Adi Sucipto geflogen. Jetzt ist TNI AU schon 72 Jahre. Die Lage des Ausrüstungssystems der TNI AU ist mit dem Bedarf zur Unterstützung der modernen Operation der indonesischen Streitkräfte noch nicht übereinstimmt. Dies entmutigt aber den Geist zum Schützen und zur Verteidigung der Einheit der indonesischen Republik nicht. Gemäß dem Slogan Swabuana Paksa oder Flügel meines Vaterlandes. Man hofft, dass die TNI AU, der Schützer aller souveränen Gebiete Indonesiens, und die Würde der indonesischen Nation werden könnte. So wie Indonesien, das in der Luft siegreich ist, bauen könnte. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse passierten am 9. April. Am 9 April 1941, Massaker von Deir Yassin. Etwa 700.000 Palästinenser mussten 1941 ihre angestammte Heimat verlassen. Selbst israelische Historiker haben eingeräumt, dass es eine systematische Vertreibung und Deportation gab und dass es zu Gewaltanwendung und Grausamkeiten kam. Symbolkräftigstes Beispiel ist der Dorf Deir Yassin westlich von Jerusalem. Am 9. April 2013 in Frankreich haben gleichgeschlechtliche Paare das Recht auf Eheschließung. Die Präsidentschaftswahlen im Mai 2012 gewann François Hollande, der im Wahlkampf versprochen hatte, die gleichgeschlechtliche Ehe einzuführen, ein entsprechender Gesetzentwurf, der zudem ein gemeinschaftliches Adopt die uns recht beinhaltete, wurde im November 2012 vom Kabinett verabschiedet und am 12. Februar 2013 in der Nationalversammlung beschlossen. Am 9. April 2013 stimmten auch die Abgeordneten des Senats, in dem die Regierungsparteien über die Mehrheit verfügen, für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Die übrigen Teilgesetze, darunter auch das gemeinschaftliche Adoptionsrecht, wurden einen Tag später beschlossen. Eine zweite Lesung des Gesetzes im Parlament erfolgte im Mai 2013. Am 9. April 1999 wurde Präsident Niger Ibrahim Barry Mainassara getötet. Ibrahim Barry Mainassara war ein nigerischer Offizier und Präsident des Landes. Ibrahim Barry Mainassara setzte am 27. Januar 1996 durch einen Putsch den amtierenden Präsidenten Nigers Mahamane Osmane ab. Er wurde bei den Präsidentschaftswahlen am 7. und 8. Juli 1996 als Kabinett der Nationalen Union der Unabhängigen für die demokratische Erneuerung UNIRD mit einer Mehrheit von 52% der Stimmen gewählt. Weithin wird dieser Wahl aber Wahlbetrug nachgesagt. Mainassara wurde am 7. August in sein Amt vereidigt. Am 9. April 1999 wurde er von Soldaten am Flughafen Niamey in der Hauptstadt während eines von Dauda Malam Wanke angeführten Putzes getötet. Wanke wurde daraufhin sein Nachfolger. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien und Singapur intensivieren die Kooperation in drei Sektoren, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien und Singapur haben vereinbart die Kooperation in drei Hauptsektoren, und zwar im Kapitalmarkt, digitalen Wirtschaft- und Tourismussektor sowie im unterstützenden Infrastruktursektor zu intensivieren. Das ist einer der Vereinbarungspunkte beim zweiten Treffen des Indonesien-Singapurischen Geschäftsrates ISBC. Das Treffen fand in Jakarta am Donnerstag, den 5. April 2018 statt und wurde von der Nationalen Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM gemeinsam mit der Indonesischen Handels- und Industriekammer KADIN und vom Wirtschaftlichen Aufbauesbord EDB gemeinsam mit der Singapurischen Geschäftsföderation SBF veranstaltet. Das Treffen sei eine Realisierung der Implementierung des ISBC-Vertrags, der am 28. Juli 2017 unterzeichnet worden ist. Nach dem Vertrag wird die Sitzung des ISBC-Mitglieder zweimal pro Jahr abwechselnd in Jakarta und Singapur veranstaltet. Der Indonesisch-Singapurische Geschäftsrat ISBC ist ein Kooperationsforum zwischen den indonesischen und singapurischen Geschäftsleuten. Die ISBC-Gründung wird von der BKPM und EDB unterstützt. Die ISBC-Mitglieder sind die Konglomeraten. 10 Mitglieder kommen aus Indonesien und 10 aus Singapur. Der Leiter des Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM, Thomas Lembong, sagte dazu: Indonesien und Singapur vereinbaren die drei Sektoren, damit beide Länder gemeinsam profitieren und das vorhandene Potenzial optimieren können. Er erklärte, Indonesien könne von Singapur, das als Finanzzentrum in der asiatischen Region bekannt ist, profitieren, um die Finanzierung von Investitionsprojekten im Tourismus- und Digitalwirtschaftssektor zu bekommen. Thomas Lembong teilte mit, dass bei der ersten ISBC-Klausertagung am 7. September 2017 in Singapur beide Länder darin übereinstimmten, die drei von sehr hervorragenden Sektoren, nämlich den Kapitalmarkt, Digital Wirtschaft und Tourismussektor sowie unterstützenden Infrastruktursektor mittelfristig zu bevorzugen. Thomas Lembong hoffe, dass die Delegation direkte Informationen über die Chancen der potenziellen Projekte im Tourismus- und Infrastruktursektoren erhalten könnte. Nach Angaben der BKPM betrug die Investitionsrealisierungsziffer aus Singapur für die Periode von 2012 bis 2017 etwa 39 Milliarden US-Dollar. Dies hat gezeigt, dass Singapur der größte Investor in Indonesien sei. Die Investitionsrealisierungsziffer aus Singapur hat geschwankt. Im Jahr 2016 betrug es etwa 9,1 Milliarden US-Dollar, dann ist es im Jahr 2017 gesunken nur 8,4 Milliarden US-Dollar. Die singapurischen Investoren investieren mehr im Transport-, Lagern- und Telekommunikationssektor sowie Pflanzen-, Plantagen- und Papierindustriesektor. Angesichts des Investitionsortes liegt 51% der Investition Singapurs außerhalb der Java-Insel und der 49% auf der Java-Insel. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Layanan CDV Fat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesiens. Jetzt werden wir Ihnen die To'ok-Tradition vorstellen. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle 9525 können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, es gibt in Indonesien viele Traditionen. Jeder Volksstamm hat seine jeweilige Hochzeitszeremonien aufgrund seiner Religion und der Tradition in seiner Umgebung. Die traditionelle Hochzeitszeremonie in Indonesien wird gefeiert aufgrund der Meinung, dass die Heirat nicht nur als eine edle Sache, die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, sondern auch als ein Prozess zur Einigung von zwei Familien gesehen wird. Eines der Elemente der Ehe ist die Zahlung der Mitgift. Jede Kultur hat seine eigene Weise, diese Mitgift zu interpretieren. Dies gilt auch in Rote, wo man sie Belis nennt. Diese Mitgift bildet oft Hindernisse für den Jungen und das Mädchen, um zu heiraten. Eine wichtige Persönlichkeit in der Bestimmung der Balis ist der To'ok. Liebe Zuhörer, To'ok kommt aus dem Wort To'o. Es ist der Ruf für den Bruder der Mutter. Das To'o mit dem Suffix ka bedeutet Besitzer oder Verantworter. Der To'o fungiert auch als Besitzer. Daher spielt er bei der Tradition der Leute aus Rote eine zentrale Rolle. Gewöhnlich bestimmt er die Größe und die Art der Mitgift. Diese können Tiere oder Flächen, in denen man beispielsweise Kokosnüsse, Bananen, Betelnüsse und Arekanüsse anpflanzt. Außerdem kann diese Mitgift auch aus Gold, Plantagen und Reisfelder bestehen. Die Tiere können Büffel, Kühe, Pferde und Schweine sein. Die Größe der Mitgift ist auch von der Fähigkeit des Vermittlers der Ein- Sprecher des Bräutigams ist abhängig. Es ist schon mehreren Ehepaarkandidaten nicht gelungen zu heiraten, dass sie die Aufforderung des To'ok nicht erfüllen konnten. Einige von ihnen sind daher geflohen und haben dann an anderen Orten geheiratet. In letzter Zeit ist dies aber nicht mehr vorgekommen. Liebe Zuhörer, der To'ok als Bruder der Mutter spielt eine Rolle beim Heiratsantrag, aber auch wenn einer seiner Nichten und Neffen versterben, da er dann bei Anfragen angesprochen wird und die Kosten des Grabes tragen sollte. da der Tod ein wichtiger Teil eines Rituals ist, schlachtet man normalerweise viele Tiere, um sie dem Gast zu servieren. Die Zahl der geschlachteten Tiere ist vom Status, der Tradition, der Sozialwirtschaft und dem Dienstalter des Verstorbenen abhängig. Wenn man viele Tiere schlachten will, bekommt der To'o ein lebendiges Tier geschenkt. Liebe Zuhörer, To'o ist der Ruf des Bruders der Mutter. Wenn die Mutter keinen Bruder hat, kann der To'o ein Bruder in der weiteren Verwandtschaft sein. Wenn es keinen Bruder oder Sohn gibt, kann man die Rolle des To'o einer anderen Familie überreichen. Er muss aber von der Familie der Mutter kommen. Er soll auch eine wichtige Rolle im Leben des Verstorbenen oder der Ehepaarkandidaten spielen oder gespielt haben. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Der To'o, eine Tradition der Roten Menschen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Lokasi oder auf Deutsch die Lage. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören.
Am Anfang werden wir Ihnen ein Beispiel in einem Gespräch mit dem Titel Lokasi oder auf Deutsch die Lage. Wie immer werden wir Ihnen den Satz zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie ihn wiederholen. Liebe Zuhörer, lass uns das Gespräch hören. Das Gespräch findet zwischen Tony und dem Reiseführer im Prambanan Tempel statt.
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Nachdem sie das Gespräch gehört haben, werden wir die Vokabeln und Ausdrücke, die einen Zusammenhang mit heutigem Thema, Lokasi oder die Lage haben, vorstellen. Wir werden zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Der Tempel auf Nisis Chandi. Chandi. Was nennt man den Tempel in der Mitte? Auf Nisis, apa nama Chandi yang ada di tengah? Apa nama Chandi yang ada di tengah? Di rechte Seite, auf Nisis, sebelah kanan. Sebelah kanan. Di linke Seite, auf Nisis, sebelah kiri. Sebelah kiri. Der Tempel Wisnu liegt auf der rechten Seite des Tempels Siva. Auf Nisis, Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siva. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siva.
Die Position eines Objekts, Gebäudes oder irgendwas zu erwähnen, können Sie sagen. A. Ada di sebelah kanan B. A. Ada di sebelah kanan B. Oder auf Deutsch. A. Liegt auf der rechten Seite von B. Oder A. Ada di sebelah kiri B. A. Ada di sebelah kiri B. Auf Deutsch, A liegt auf der linken Seite von B. Nach dem Namen von etwas aufgrund seiner Position zu fragen, können Sie sagen, pohon apa yang ada di belakang candi? Pohon apa yang ada di belakang candi? Oder auf Deutsch, welcher Baum ist hinter dem Tempel?
Bevor wir dieses Programm beenden, lass uns das Gespräch wieder hören.
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Hoffentlich kann dieses Programm Sie fordern, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir veranstalten auch ein Quiz mit einem interessanten Preis für den gewählten Zuhörer, der uns die Antwort schicken. Die Frage ist, wie heißen Sie? Aus welchem Land kommen Sie? Und wie lautet Ihre Adresse?
Beispiel, Sie müssen zuerst begrüßen, Ihren Namen, Ihr Land, Ihre Adresse und Ihre Lieblingsspeisen vorstellen. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng.
Bitte beantworten Sie die oben genannten Fragen, indem Sie zuerst Ihre Grüße absenden und eine Tonaufnahme an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id senden. Wir treffen uns morgen wieder mit anderen Themen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kronzonglieder, die von Walsina gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Sekuntum Bunga di Puncak Giri oder Eine Blumenknospe in dem Giri-Gipfel. Gute Unterhaltung. Thank you. Liebe Musikfreunde, Sie haben das Lied Sekuntum Bunga di Puncak Giri gehört. Dieses Lied ist ein originales Kronjong-Lied. Im Kunstwerk wie Pussy oder Lyrik des Liedes wird das Wort Blume mit der schönen und sanften Frau verglichen wird. In diesem Lied schreibt man über eine Blumenknospe in dem Giri-Gipfel, die leuchtet und duftet. Ich möchte lieber streicheln. Aber ich bin machlos. Dieses Lied hat die Bedeutung über eine Bewunderung von jemandem für eine Frau. Dieses Lied ist ein Sonneslied und Putis, das von Waljina, einer indonesischen Kroncong-Sängerin aus Solo, Zentral Java, gesungen wurde. Waljina, die im Jahre 1945 geboren wurde, ist als eine Kroncong-Sängerin, vor allem der javanischen Kroncong-Lieder, bekannt. Ihr Talent im Singen kann Waljina fordern, den Titel als Kroncong Königin zu erhalten. Liebe Zuhörer, bevor wir die Kroncong-Lieder von Waljina weiter erklären, hören Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Asmara oder Liebling. Viel Spaß beim Zuhören. Dia berpandu Hörerfreunde der Stimmen Nations. Das war ein Grundsanglied mit dem Titel Asmara, das von Walsinah gesungen wurde. Dieses Lied ist ein originales Grundsanglied, das über den Beginn der Ankunft der Liebe bis zur Verlobung. Liebe Zuhörer der Stimmen Nations. Walsinah begann ihre Musikkarriere, nachdem sie im Jahre 1958 als die Sängerin in einem Gesangwettbewerb mit dem Titel Ratu Kembang Kacang gewählt wurde. Walsinah wurde auch 1965 Sängerin bei einem Rundfunkwettbewerb Bintang Radio Indonesia. Am Anfang ihrer Karriere veröffentlichte sie 1961 das Album Kompilasi, zusammen mit den anderen Keroncong-Sängern, wie unter anderem Eni Kusrini, in dem Album Elingo Buboyo Margo. Es gibt viele Alben von Walsinah, die von dem Keroncong-Orchester Bintang Surakarta begleitet wurden. Walsinah arbeitete auch mit dem Keroncong-Sänger Mus Mulyadi zusammen. Die Lieder Walang Keke und Jangkrik Genggong machen ihren Namen berühmt in der Indonesian Musikwelt. Inzwischen sang Walsinah auch die Lieder der Komponisten Gesang Anjar Ani und Ismail Marzuki. Liebe Musikfreunde, zum Abschluss unseres Programms Musik Regenbogen für heute hören Sie zwei weitere Grundsanglieder mit dem Titel Meratap Hati oder Weh Mutih und Nona Manis oder Das Schöne Mädchen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm. Thank you.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.